Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort, guten Morgen an allen Übertragungsorten. Ich bin meinem Herrn wirklich sehr, sehr vom Herzen dankbar für jeden Einzelnen von euch. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er in eure Herzen das Verlangen hineingelegt hat. Ruben hat das mit dem Durst ausgedrückt, das Verlangen in euer Herz gelegt hat, dass ihr das Verlangen nach seinem Wort habt, dass ihr Verlangen nach seiner Gemeinschaft habt. Und dass dieses Verlangen so groß ist, dass ihr euch heute auf den Weg gemacht habt, um herzukommen, um das alles zu erleben. Die Gemeinschaft mit ihm und den Hunger und das Stillen unseres Durstes nach seinem Wort. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für jeden Einzelnen von euch. Bin aber auch für all die dankbar, die durch den Dienst hier vor Ort und durch die Ausstrahlung von den Gottesdiensten hier, für all die dankbar, die durch diesen Dienst auch diesen Durst gestillt bekommen. Und für jeden Einzelnen von Ihnen bin ich auch sehr, sehr dankbar. Es vergeht wirklich keine Woche, in der entweder wir über die Gemeindeadresse oder über das Kreuzlichtseminar Nachrichten bekommen von den Geschwistern, die uns Zeugnis davon geben, wie sehr sie davon profitieren, wie dankbar sie dafür sind und geben Zeugnis von dem, was das mit ihren Herzen macht. Und das macht mich wiederum echt dankbar und das macht mich glücklich und Es ermutigt sehr, diesen Dienst weiterhin zu tun. Und dieses Zeugnis, das wir immer wieder bekommen, würde gerne euch ein paar vorlesen, aber das ist jetzt nicht der Platz dafür. Diese Woche kam mir wieder eine herrliche Nachricht hinein. Das Zeugnis, das ich von diesen Geschwistern habe, ist wiederum für mich das Zeugnis, dass der Herr Jesus Christus selbst für die Weite des Wortes Gottes sorgt. Wenn wir uns um die Tiefe des Wortes bemühen, ist er bemüht, dass das Wort in der Weite ausgebreitet wird. Und dafür bin ich ihm auch wiederum sehr, sehr dankbar. Ich möchte aber euch von dieser Stelle wirklich dazu ermutigen, beständig dafür zu beten, dass das Wort läuft. Dass Jesus Christus und sein Evangelium verkündigt wird und dass all die Menschen erreicht, die es hören sollen. Lass uns wirklich dafür weiterhin als Gemeinde ganz beständig dafür bitten, dass aber der Herr Jesus Christus auch an allen Orten Prediger und Verkündiger des Evangeliums schenkt, die in der Tiefe das Wort Gottes auslegen, sodass die Geschwister nicht immer auf Dienste angewiesen sind, die online übertragen werden, sondern vor Ort Prediger des Evangeliums haben, die sie in die Tiefe hineinführen und somit der Durst gestillt werden kann. Dazu möchte ich euch herzlich einladen, wir können das gleich tun, dafür beten, nachdem wir den Predigttext für heute gelesen haben, so können wir für die heutige Tiefe des Wortes beten und beten, dass es in der Weite auch verbreitet wird. Lasst uns dazu aufstehen. Ich möchte uns den Predigttext für heute lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 22 lese ich euch vor, wobei wir heute wahrscheinlich nur die Verse 6 und 7 miteinander anschauen werden. Aber ich möchte das in dem Kontext die Predigt in diesen Abschnitt hineinstellen und so uns diese Verse lesen. Es steht im Wort Gottes ab Vers 5, Kapitel 1, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete ihrem Herzen, ich laut Jesus Christus, schenke uns die Tiefe deines Wortes. Du hast uns dein Wort geschenkt, dein Evangelium. Du hast uns die Wahrheit gegeben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die Tiefe dieser Wahrheit aufschließt. Für all diejenigen, die diese Wahrheit kennen, die diese Wahrheit lieben, ich möchte dich bitten, dass in der Tiefe deines Wortes wir auch heute, wenn wir es hören, dass wir darin eine wiederkehrende, eine herrliche, eine vollkommene Freude erfahren weil wir das in unserem Herzen bestätigen, weil der Geist es in unseren Herzen bestätigt, er wirke dieses Wunder an deinen Kindern, Herr, dass die Auslegung deines Wortes auch heute eine vollkommene Freude in uns schafft. Für all diejenigen, die nicht dein sind und diese Freude nicht kennen, vermagst du, Herr, durch dein Wort die Augen zu öffnen des Herzens und die Ohren zu öffnen des Geistes, Herr, dass sie hören und dass sie sehen die Wunder, dass sie sehen das Licht und dass sie darin Jesus dich sehen und das Evangelium und auch ebenfalls mit uns gemeinsam in diese herrliche Freude hineinkommen und teilhaben an dieser herrlichen Freude. Jesus, ich weiß, dass kein Dienst von dieser Kanzel oder wo auch immer von Menschen gesprochen, das allein machen kann. Wir können Menschen nicht überreden, wir können Augen nicht öffnen, wir können keine Menschen bekehren, wir können ihnen keinen Geist geben, wir können dein Wort ihnen nicht aufschließen, es sei denn, du tust es. Und darum beten wir jedes Mal und darum bete ich auch jetzt inbrünstig und inwendig und flehe dich an, Herr, wirke dieses Wunder und das allein aus deiner Gnade und Barmherzigkeit an deinen Kindern. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, in der Einleitung zu diesem Brief habe ich euch versucht, die Botschaft dieses Briefes euch vorzustellen und ich könnte euch vielleicht noch erinnern, um was es geht. Es ist ja immer wieder durch die Unterbrechung, durch andere Dienste, hört viele andere Predigten, da muss man sich wieder daran erinnern, wo sind wir. Es freut mich, dass alle Brüder versuchen, die Schrift kontinuierlich auszulegen, das heißt, Predigtreihen zu halten. Aber mit jedem Bruder habt ihr eine neue Predigtreihe. Das macht es nicht so einfach, ihr müsst viel behalten. Von daher hole ich euch nur ganz kurz ab. In der Einleitung zu diesem Brief habe ich euch versucht aufzuzeigen, dass der Grund, warum dieser Brief geschrieben worden ist und uns geschenkt worden ist, der Grund dafür ist, dass wir eine völlige Freude durch eine vollkommene Erkenntnis unserer Rettung und unseres Heils bekommen. Darum geht es. Der Weg zu dieser vollkommenen Erkenntnis und somit zu dieser vollkommenen Freude geht durch zahlreiche Tests. 10 habe ich ausgemacht. Diese 10 Tests sind dazu geschrieben und auch in diesem Brief so aufgeteilt. Sie sollen uns bestätigen, dass wir wirklich teilhaftig an der göttlichen Natur sind. Dass wir wirklich Kinder Gottes sind, von ihm gezeugt, von ihm geboren, dass wir sein Leben, somit das ewige Leben empfangen haben. Das ist das Ziel von den Tests, uns in diese völlige Gewissheit zu führen und somit in uns eine völlige Freude zu wecken und zu geben. Wenn wir behaupten, wir kennen Gott, wenn wir behaupten, wir glauben an ihn, wenn wir behaupten, dass wir aus ihm geboren sind, dass wir teilhaftig dieser göttlichen Natur sind, das heißt, dass wir seinen Geist haben und sein Geist in uns wohnt. Wenn wir sagen, wir leben in und durch und für ihn, wenn wir dieses Zeugnis ablegen, dann werden diese 10 Tests in diesem Brief das bestätigen. Diese 10 Tests werden das beweisen und somit eben in uns eine völlige Freude wecken, die eben nach Bestehen einem Test hervorkommt. Kennt ihr diese Freude, wenn ihr eine Prüfung bestanden habt, einen Test bestanden habt? Ich habe so in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wie viele Tests habe ich schon in meinem Leben geschrieben? Angefangen muss meine Grundschulzeit, dann die weiterführende Schule, Ausbildung, Bibelschule, das Masterstudium, fortführendes Studium. Ich habe mir überlegt, wie viele Tests und Prüfungen habe ich schon hinter mir gehabt. Ich muss ehrlich sagen, nicht alle waren erfolgreich, aber es gab schon so Prüfungen, dann habe ich bestanden und dieses Glücksgefühl oder diese Freude rauszugehen und ich kann mich an meine Führerscheinprüfung erinnern. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich war sicher, ich bin durchgefallen. Sehr sicher. Ich habe meine Brille nicht angezogen. Mein Fahrlehrer wusste gar nicht, dass ich eine gekriegt habe. Da war er sehr überrascht, als der Fahrprüfer in seinem Dokument stehen hatte, er hatte eine Brille. Da sagt er, holen Sie sie raus. Ich hole sie raus und der Fahrschullehrer guckt mich so an. Okay, das heißt, ich muss mich umgewöhnen mit der neuen Brille, Auto fahren. Rechts, ich weiß nicht. Ich habe einige Fehler gefühlt auf dieser Fahrt gemacht. Jetzt geht es in die Fahrstunde. Auf jeden Fall, ich bekam aber meinen Führerschein. Ich konnte es nicht glauben. Ich war überglücklich. Also das muss für mich wirklich Gnade gewesen sein, so ein Beispiel der Gnade. Die größte Panik und Angst hatte ich von meinen Masterprüfungen gehabt. Ich kannte die Dozenten nicht, kannte die Lehrer nicht. Ich wusste nicht, wie ich sie einschätzen kann und so weiter. Und da saß ich bei ihnen in der mündlichen Prüfung und sie fragt mich Sachen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da nicht gut durchgekommen. Und ich kam raus und sie bestätigt mich, ich habe es bestanden, boah, war ich glücklich. diese völlige, also in dem Fall war es für mich eine vollkommene Freude. Ich war so dankbar, ich habe es bestanden. Es ist so. Nebenbei einer dieser Prüfer, von denen ich dachte, ja, es wird schwierig, der hat mich ermutigt, nach Schwäbisch Gmünd zu ziehen. Ja, das war ganz, ganz interessant, hat mir, ja, egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ihr kennt hoffentlich eine bestandene Prüfung. Ich hoffe, ihr kennt hoffentlich die daraus erwachsene Freude und dass das was mit einem macht. So, das Ziel von diesem Brief ist eben, durch bestimmte Prüfungen diese Freude in uns zu wecken. Es hat jetzt etwas gedauert, aber wir beginnen mit dem ersten Test. Ich habe euch gewarnt und habe gesagt, ich habe vor, mit dieser Gemeinde 10 Tests zu schreiben. Heute beginnen wir mit dem ersten Test. Es hat etwas gedauert, bis wir diesen ersten Test schreiben heute. Aber es hat schon einen Grund und der Grund ist, ich wollte euch für die Tests vorbereiten. Bevor wir den ersten Test schreiben, müssen wir uns darauf vorbereitet werden, denn mein Anliegen ist wirklich, dass jeder besteht. So, mein Anliegen ist nicht, einen Test zu schreiben, damit ihr durchfallt. So, das machen manche Lehrer, ein guter Lehrer, davon gehe ich aus, hat das Ziel, die Klasse vorzubereiten, damit sie, wenn sie den Test schreiben, am besten alle einfach eine gute Note haben. Und dieses Anliegen habe ich auch, wisst ihr warum? Damit wir gemeinsam die gleiche Freude teilen. Darum hat Johannes auch diesen Brief geschrieben. Er sagt, wir verkündigen, damit ihr die gleiche Freude habt wie ich. Und darum verkündige ich auch diesen Brief und versuche euch da hineinzunehmen, das zu erklären, damit wir das Gleiche empfinden, damit wir die gleiche Freude nach dieser bestandenen Prüfung haben. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören ihm. Das Leben Gottes ist wirklich in uns und wir haben sein Leben, das ewige Leben. So, das ist mein Ziel. Der beste Rabbi, Jesus Christus, er hat dieses Ziel, er verfolgt dieses Ziel. Es gibt eine herrliche Begebenheit im Alten Testament. Unser Glaubensvater Abraham, Gott führte ihn durch zahlreiche Prüfungen. Und mit welchem Ziel? Damit er fällt? Nein, damit er die Prüfung besteht. Als er ihm die Verheißung gegeben hat, dass sein Sohn der Nachkomme sein wird, sein Sohn der Verheißung, Isaak, so fordert er nicht sofort nach dieser Verheißung oder nicht sofort nach der Geburt von Isaak, ihn wieder zu opfern. Sondern es hat lange, lange gedauert, bis Gott gesagt hat, gib mir deinen Sohn wieder, den Sohn der Verheißung. Hätte Gott von ihm sofort dieses Opfer gefordert, er hätte ihn nicht. Abraham wäre durchgefallen. Es war für ihn schon schwer, am Ende das zu tun, aber Gott brachte ihm den Glauben bei. Gott brachte Abraham an den Punkt, dass am Ende seines Lebens wirklich Gott in dieser Art und Weise vertraute und Gott wirklich in dieser Art und Weise glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Also wird er mir den Sohn, den er versprochen hat, er wird das Leben geben. Diesen Glauben brachte Gott Abraham durch eine lange Reise bei und so am Ende prüfte ihn und erwies sich als ein Freund Gottes. Was für eine völlige, was für eine vollkommene, was für eine schöne Freude muss das gewesen sein, als Gott das mit ihm gemacht hat. So, das Anliegen ist also diese vollkommene Freude durch eine bestandene Prüfung. Der erste Test, den wir hier haben, und deswegen habe ich bewusst gerade diese beiden, also die Verse 5 bis Kapitel 2, Vers 2 durchgelesen. Das ist ein Test, das ist sozusagen der erste Test, den ich mit euch machen möchte. Es ist ein Sündentest. Ich versuche euch damit hineinzunehmen in die letzten Predigten. Es ist ein Sündentest. Was abgefragt wird, ist, ob wir wirklich die Gemeinschaft mit Gott haben. Darum geht's. Es geht darum zu prüfen, haben wir wirklich eine Gemeinschaft mit Gott. Und das wird im Kontext von drei so Fragerunden gemacht. Dreimal wird gesagt, wenn wir sagen. So ist dieser Test hier gegliedert. In Vers also dreimal wird das uns abgefragt. Es geht um Folgendes. Der Sündentest, und warum ich ihn als Sündentest nenne, ist, es geht, haben wir die richtige Sündenerkenntnis? Das wird abgefragt. Darum geht's. Zweitens, haben wir ein richtiges Sündenbekenntnis? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, haben wir das richtige Sündenverständnis? Darum geht es in diesem Test. Das muss man beantworten können. Richtige Sündeerkenntnis bedeutet, sehen wir uns so, wie Gott uns sieht. Sündenbekenntnis ist, nehmen wir das Urteil Gottes über uns an und sehen, wie wir aus welchen Ausweg er anbietet. Erkennen wir den Ausweg. Und das Dritte ist, gehen wir richtig mit Sünde um in unserem Leben, Christus bzw. Evangelium gemäß. So, das sind die drei Fragerunden, das sind die drei Unterpunkte, die in diesem ersten Test abgefragt werden. Ich hoffe, ihr bekommt schon ein leichtes Gefühl dafür. Vorbereitung, ihr sitzt alle im Klassenzimmer, spicken geht nicht. So, jeder muss es für sich selbst im Geist beantworten. Nicht fragen, wie ist das richtig, was muss ich sagen? Der Geist Gottes wird euch leiten und euch dieses Zeugnis selbst geben. Die Grundlage für diesen Test, das heißt, auf welcher Grundlage das Ganze abgefragt ist, ist Vers 5. Und vor zwei Wochen, ich habe mich da entschuldigt für die Unterbrechung, vor zwei Wochen haben wir uns diese Grundlage angeschaut. Aus welcher Perspektive wird das Ganze geprüft? Und das ist Vers 5. Und in Vers 5 geht es um Folgendes. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm ist gar keine Finsternis. Also die Grundlage für den Test ist eine Botschaft. Die haben die Apostel verkündigt, die haben von Jesus gehört. Und diese Botschaft, diese Verkündigung ist die Grundlage für diesen Test. Was ist diese Grundlage? Als Erstes ist positiv. Gott ist Licht. Was bedeutet das? Nun ganz schnell. Das bedeutet, Gott ist Licht von seinem Wesen. Es geht nicht nur, Gott hat Licht. Es geht nicht darum, Gott gibt Licht, schenkt Licht. All das tut er. Hier geht es darum, Gott ist von seinem Wesen Licht. Das bedeutet, er ist rein, er ist heilig, in ihm ist keine Sünde, er ist untadelig, vollkommen. Und dieses Licht ist somit auch das Leben selbst. Das ist die erste Aussage, die wir begreifen, verstehen und annehmen müssen. Gott ist Licht. Nicht, nochmal, ich betone das, er ist es. Warum ist es wichtig? Das zweite ist negativ, in ihm ist keine Finsternis. Wenn Gott Licht ist, dann ist in ihm nichts Sündiges. Nichts Falsches, nichts Heimliches, nichts Verborgenes. Und wenn so ist, wie kann dann etwas, was Falsches, Sündiges, Verborgenes, Unreines, wie kann es mit Gott Gemeinschaft haben? Geht nicht, weil in ihm ist keine Finsternis. In ihm. Wie bekommen wir ewiges Leben? Wenn wir in ihm sind, oder? Das Ziel ist Gemeinschaft. Vater, ich will, dass all die in uns sind und wir in ihnen sind. Eins, Gemeinschaft bedeutet in ihm sein. Wie kann jemand in Gott sein, der Licht ist, mit ihm Gemeinschaft haben, wenn er Finsternis ist? Absolut unmöglich. Und das ist die Grundlage. Das heißt, mit Gott kann man nur Gemeinschaft haben, wenn man im Licht ist. Das heißt, wenn man rein ist, wenn man heilig ist, wenn man eben nicht Finsternis ist. Das heißt, wenn man keine Sünde hat, unfehlbar, geheiligt, nur dann ist mit Gott Gemeinschaft möglich. Nur dann kann man auch in ihm sein. Das ist die Grundlage, ist offensichtlich. Und jetzt kommen diese drei Fragerunden, die Abfragen, okay? Und wie ist das? So, das ist ganz wichtig, das ist unsere Grundlage. Schauen wir uns also heute den ersten Test an. Ich habe zu Hause etwas gerungen. Wie schnell gehe ich durch diese drei Fragen in dem ersten Test? Und eigentlich so zuerst mal dachte ich, das wäre gut, so drei Fragen, ich gehe mit euch drei Fragen durch und wir können sagen, okay, erster Test bestanden, ihr habt ein erstes Erfolgserlebnis. So dachte ich, wäre es gut. Aber als ich mich dann vorbereitet habe und die Botschaft gehoben habe, dachte ich, nein, ich kann nicht so schnell. Ich kann nicht, selbst wenn ich das jetzt in einer halben Stunde erkläre, würde ich gerne lieber abbrechen und das unter euch und in euch wirken lassen. Ich dachte, wenn ich alle drei Punkte mit euch heute durcharbeite, müsst ihr über alle drei Punkte nachdenken. Und ich habe Angst, dass eins von diesen drei verloren geht. Deswegen lieber machen wir heute nur eine Frage und werden eine Woche lang oder zwei Wochen uns damit beschäftigen, inhaltlich. Und dann kommen wir wieder und gucken uns dann den nächsten Punkt an und werden uns damit beschäftigen, bis wir diese drei Punkte haben. Das ist so mein Wunsch, mein Gebet. Ich werde dafür beten und ich tue es schon, dass der Herr das in den Herzen in uns das hervorbringt, wozu er dieses Wort gesandt hat. Von daher lieber langsamer, lieber etwas tiefer. Und selbst wenn es kürzer ist, in der guten Hoffnung, dann dafür intensiver. Lass uns das also miteinander anschauen. Gucken wir uns diese erste Fragerunde. Wenn wir sagen, das erste, wenn wir sagen, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 6 erstmal. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also Johannes beginnt negativ. Er beginnt hier negativ und diesen Test und sagt, wenn wir etwas behaupten, und das ist, wie gesagt, dreimal wenn es einen Anspruch gibt, den wir äußern, das ist ein Anspruch. Ich habe einen Anspruch, und zwar, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich proklamiere das, ich bekenne das, ich sage das, vielleicht denke ich, vielleicht bin ich sogar davon überzeugt, ja, ich kenne Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich bin ein Christ, könnten wir so sein, oder ich bin gläubig. Wenn wir das behaupten, dann das ist der Test jetzt. Wenn du etwas sagst und hier einen Anspruch hast, und zwar ist dieser Anspruch, du hast Gemeinschaft mit Gott. Nochmal, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast einen Anspruch, du hast Anteil am Leben Gottes. Wenn du sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott, wenn du sagst, ich kenne Gott, ich glaube an ihn, ich lebe mit und für ihn. Wenn du dies äußerst und bekennst, dann sagst du, ich bin in Gott und Gott ist in mir. Und im Wissen, Gott ist Licht, heilig, rein, vollkommen. Wenn du also das sagst und diesen Anspruch also für dich hast und dieser Anspruch aber falsch ist, eine falsche Annahme, und darum geht es hier, das ist ein falscher Anspruch zuerst, den Johannes anspricht. Wenn man einen Anspruch hat und sagt, ich kenne Gott, ich lebe mit ihm in Gemeinschaft, aber schaut mal, und wandeln in der Finsternis, das ist Wirklichkeit. Anspruch, mein eigener Anspruch, ich habe Gemeinschaft mit Gott, und dann haben wir eine Wirklichkeit. Und das ist eine widersprechende Wirklichkeit, das hat mit dem Anspruch nichts mehr zu tun. Ich behaupte etwas, aber die Wirklichkeit ist welche? Ich führe ein gottloses Leben. Ich wandle in der Finsternis. Mein Leben, wandle als Leben, als Handlungen. Und in der Schrift sagt, und wandeln in der Finsternis. Und dann kommt die Konsequenz daraus. Das heißt, die Wirklichkeit entspricht nicht dem Anspruch. Und die Wirklichkeit ist ein Lebensstil, das dem Wesen Gottes widerspricht. Wir wissen, Gott ist Licht, aber in meinem Leben ist nur Finsternis. Ich lebe in der Finsternis. Wie kann ich dann behaupten, ich lebe mit Gott und Gott in mir und ich lebe im Licht? Nein, wenn man in Finsternis lebt, kann man mit Gott keine Gemeinschaft haben. Denn Licht und Finsternis haben nichts gemeinsam. Man kann davon viel reden, man kann es bezeugen und proklamieren und Glaubensbekenntnisse verfassen, was auch immer. Entspricht einfach nicht der Wirklichkeit. Das ist eine Lüge, das ist ein falsches Bekenntnis. Und Johannes geht hier darauf ein und sagt, wenn dein Lebenswandel, darum geht es, wenn dein Lebenswandel in Sünde ist, beziehungsweise wenn dein Lebenswandel verwerflich ist, wenn dein Lebenswandel gefährlich ist, wenn dein Lebenswandel tödlich ist, wenn dein Lebenswandel gottlästerlich ist, dann entspricht es nicht der Wahrheit, wenn du sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich will es noch mal ein bisschen differenzieren. Ich kann mir schon vorstellen, die ersten, es gibt schon ein paar, die denken, oh, ja, das ist gut, aber das darf sein, das muss sein. Deswegen ist es eine Prüfung. Was bedeutet, wir müssen darüber nachdenken, was meint die Schrift, wenn sie sagt, und ihr wandelt in der Finsternis? Es ist eine Haltung. Eine Haltung, aus der ein Lebenswandel erwächst. Was ist das für eine Haltung? Eine Haltung, in der man die Sünde nicht als Sünde wahrnimmt. Eine Haltung, in der man Sünde nicht empfindet. Man lebt in der Finsternis und man sieht Sünde nicht. Man sieht seinen eigenen Dreck nicht. Man sieht sein eigenes Verfehlen nicht. Man sieht seine eigene Unreinheit nicht. Man denkt, es ist alles in Ordnung. Ich bin toll. Verhalten mich richtig, alle müssen mich ja lieben, einschließlich Gott. Ist wunderbar. Das ist Leben in der Finsternis. Ein Leben in der Finsternis ist ein Leben geprägt durch einen Lebenswandel in permanenter Sünde. Aber man empfindet es gar nicht als Sünde. Man empfindet es gar nicht als falsch. Man denkt, warum haben alle immer so ein Problem damit? Ist doch alles in Ordnung. Es ist ein Leben beherrscht von eigenen Gedanken, das Leben beherrscht von einigen Wünschen und Vorstellungen und Begierden. Das ist ein Leben in Finsternis. Darf ich euch das kurz zeigen, indem ich mit euch in den Epheserbrief gehe? Es ist ein zwei Stellen aus dem Epheserbrief, die gut es illustrieren, was bedeutet, in der Finsternis zu wandeln. Wer ist in der Finsternis? Was bedeutet in der Finsternis wandeln? Wenn jemand also er hat Gemeinschaft mit Gott, aber so lebt, kann er nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Kapitel 2 im Epheserbrief, ich steige schon ab Vers 1, Paulus schreibt an die Epheser und sagt, so waren sie früher. Jetzt wissen wir, wie Menschen so sind, wenn sie nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Schaut mal, ab Vers 1 steige ich ein, heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten, das ist der Wandel, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in Begierden des Fleisches und in dem Willen des Fleisches und der Gedanken und Taten von Natur und waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist ein Leben in der Finsternis, geleitet durch den Fürsten der Macht der Luft, durch den Teufel selbst, der in uns nur ein Anliegen hat, in uns Begierden zu wecken, begierigen Gedanken und uns dazu zu bringen, dass wir danach leben. Und vor allem, dass gar nicht so alles als schlimm empfinden. Das so ist halt die Welt, so lebt man in der Welt, ganz normal. Das sind die normalen Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir vor Gott leben. Also diese Dinge sind auf einmal dann nicht mehr schlimm, die das Wort Gottes als Sünde bezeichnet, die vor Gott ein Groll sind, sagen wir, ja, wieso soll das schlimm sein? Ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Leben in der Finsternis. Nicht im Licht. Im Kapitel 4, nicht differenziert, sondern macht es noch präziser. Und ich finde es gut. Das drückt jetzt, gerade haben wir den Wandel angeschaut, jetzt drückt es die Finsternis aus. Schaut mal, was diese Finsternis ist. Kapitel 4, Abvers 17. Auch hier sagt er, so waren wir früher, jetzt sind wir nicht mehr so. Deswegen sollen wir nicht mehr so leben, wie früher wir gelebt haben. Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sehen verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst zur Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das ist ein Leben in der Finsternis. Ein Wandel, ein Lebensstil, das nur ein Ziel hat, jede Begierde, die ich nur habe, zu stillen. Und zwar warum? Verfinstert am Verstand. Ich erkenne nicht, dass das falsch ist. Ich sehe nicht, dass es böse ist. Ich erkenne nicht, dass es Gott nicht gefällt. Ich empfinde das nicht als Sünde, sondern legitim. Ja, ich habe den Anspruch, hallo, ich will das halt haben. Oder das ist mein Verlangen. So bin ich halt gemacht, so bin ich halt gestrickt. Ich erkenne nicht, dass das ein Kontrolliertsein von dem Fürsten der Macht der Luft, ich erkenne nicht, dass es Begierde ist, ich erkenne nicht, dass es wirklich Verlangen ist, das aus einer falschen Weisheit her, aus unten her vorkommt. Ich sehe das, empfinde das nicht als Sünde. Warum? Ich bin verfinstert am Verstand. Ich kann es nicht sehen. Und wisst ihr, warum ich es nicht sehen kann? Weil ich nicht im Licht bin. Denn in der Finsternis sieht man das alles nicht. In der Finsternis sieht man Sünde nicht. Man sieht den Schmutz nicht. Deswegen empfindet man nicht sich als Sünder. Man empfindet nicht als unmoralisch oder falsch oder gottlästerlich, wenn man permanent in der Finsternis lebt. Man denkt, warum haben die alle immer so ein Problem damit? Ich ist doch alles in Ordnung. Also ich empfinde mich nicht so schlimm, wie der Bruder das mir immer sagt. Versteht ihr, was ich meine? Wandel in Finsternis bedeutet nicht immer so, okay, ist halt dunkel. Wandel in Finsternis bedeutet ein Lebensstil, in dem man keine Erkenntnis hat. Und zwar welche Erkenntnis? Der Heiligkeit Gottes und seiner eigenen Verdorbenheit. Das ist Wandeln in der Finsternis. Und daraus resultiert sich natürlich ein Lebensstil, das nur darauf ausgerichtet ist, meine Begierden zu befriedigen. Und die werden immer entgegen dem sein, was Gottes Wort und Gottes Heiligkeit entspricht. Darum geht es hier, Wandel. Was passiert, was ist die Folge daraus, wenn man diese Unkenntnis hat, wenn man in dieser Finsternis lebt? Was geschieht dann in uns? Schaut mit mir wieder zurück zum ersten Johannesbrief. Schaut mal, was dann wieder im Vers 6 steht. Ich lese nochmal von Anfang. Wenn wir sagen, also das ist ein Anspruch, in dem Fall ein falscher Anspruch, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir eins mit Gott sind, eins mit dem Licht sind und wandeln in der Finsternis, leben mit einem Verstand, der Sünde nicht erkennt. und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist Selbstbetrug. Absoluter Selbstbetrug. Wer so lebt, das eine behauptet und sagt, ich bin Christ, ich bin gerettet, aber sein Leben verfinstert ist und die Folgen katastrophal sind und er erkennt es nicht einmal, dass es so ist. Er hat nicht nur sich selbst, sondern die anderen und Gott selbst belogen. Er ist ein Lügner. Das ist ein hartes Urteil, oder? Das ist ein Lügner. Wenn man diesen Test, wenn man durchfällt, wenn man zwar sagt, ich bin Christ, aber keine Sündenerkenntnis hat, und wir werden sehen, was, mit welchen Folgen, und dann das aber ständig anderen bezeugt und sich selbst einredet, wisst ihr, der Test kommt raus, du bist ein Lügner. Das ist hart, das ist die Wahrheit, du bist ein Lügner. Wenn der Anspruch nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist man ein Lügner. Das sagt das Wort Gottes. Was macht es aus? Lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich finde es interessant, wie das beschrieben ist. Tun nicht die Wahrheit. Das heißt, wir leben nicht. Entschuldigung, Mann. Für den nächsten Prediger. Ich muss ein Identifikationszeug da. Tun. Das heißt, wir leben. Oft heißt es ja, wessen Mund voll ist, gell? Ja. Wir leben nicht entsprechend. Das heißt, wir leben eine Lüge. Das ist, was das Schrift sagt. Du lebst dann eine Lüge. Das ist gefährlich. Nein, das ist todbringend, verderblich. Du lebst eine Lüge. Wisst ihr, wie viele Menschen auf diesem Planeten diese Lüge leben? Sie bezeugen, ja, ich glaube. Ich bin Christ. Aber wenn man über bestimmte Maßstäbe des Wortes Gottes redet, sie sagen, hä, wieso soll es falsch sein, wieso soll es schlecht sein, wieso soll es Sünde sein? Wie viel leben eine Lüge? Sie leben eine Lüge. Wie zeigt sich diese Lüge darin? Es gibt zwei Auswirkungen, zwei Möglichkeiten. Wie belügen sie sich? Auf welche Art und Weise lügen sie? Zu einem belügen sie sich selbst, weil sie sich selbst einreden und sagen, ich bin nicht schlecht. Sie belügen sich, das ist nicht die Wirklichkeit. Sie erkennen nicht die Verdorbenheit, sie erkennen nicht die Sündhaftigkeit und müssen sich permanent sich selbst rechtfertigen, oder? Und wir sind Meister in der Selbstrechtfertigung. Liebe Geschwister, das war in meiner Bekehrung ein Meilenstein. Das war ein Meilenstein. Ich weiß, wie Gott mich an diesem Punkt geführt hat. Ich weiß sogar, wo ich stand. Das war damals meine Heimatgemeinde. In der Küche stand ich da und da kam der Geistesblitz vom Heiligen Geist. Und mir war klar, ich rechtfertige mich permanent selbst. Ich möchte von Gott rechtfertigt sein, von ihm gerecht gesprochen und fühle mich nicht gerechtfertigt. Warum? Weil ich permanent mich selbst rechtfertige. Ich sage, warum das nicht schlimm war. Ich sage, warum das jetzt so ist. Ich sage, warum, und ich armer und hier, und die anderen sind schuld. Und wenn, dann ist ja so, und die Umstände. Und was kann ich, dass ich diese Veranlagung habe? Und was kann ich so, dass ich diese Familie habe? Was kann ich, dass ich jetzt gerade in dieser Gemeinde bin? Was kann ich dafür, dass ich gerade in diesem Land bin? Was kann ich, dass ich in diesem Jahrhundert lebe? Was kann ich denn dafür? Wir rechtfertigen uns. Was kann ich dafür, dass du mir diese Frau gegeben hast, diese Kinder gegeben hast, diese Arbeitsstelle gegeben hast? Letztendlich, ich bin ein Opfer. Das ist Rechtfertigung. Wir sehen in allem uns immer als Opfer. Und wir belügen uns ständig. Aber wollen es Gott nur sagen, ja, du hast recht, du armes Kind, du Opfer. Wir lügen. Wir belügen es wirklich permanent selbst, weil wir uns selbst rechtfertigen. Auf der anderen Seite merken wir eigentlich wissen wir haben Unrecht. Wir wissen, wir sind schuldig. Irgendwie meldet sich, aber das wollen wir nicht erkennen, das wollen wir nicht haben. Das Gewissen hat irgendwie schon was gesagt, gell? Wisst ihr, was wir dann tun? Wir erklären andere zum Sünder. Wir sagen, ja, guck mal, erstens, aber guck mal, wie schlimm der ist. Also so schlimm bin ich nicht. Ich habe zwar auch meine Problemchen, aber so wie er verhalte ich mich nicht. Guck mal, der hat getötet. Ich habe nur geschimpft. Guck, da gibt es doch eine Wertung. Komm, so schlimm bin ich doch gar nicht. Der hat Millionen hinterzogen. Ich habe halt nur einen Kuli mitgenommen auf der Arbeit. Herr, ist doch eine andere Sache. Wir rechtfertigen uns und wir, indem wir uns rechtfertigen, sehen wir die Schuld immer bei anderen. Wir verurteilen andere. Wir belügen andere. Wir sagen, hey, du sagst, ich bin falsch. Nee. Ich habe es mal an dieser Stelle, verzeiht mir, wenn ich das vielleicht wiederhole, schon lange her für diejenigen, die es gehört haben. Jetzt ist die Gelegenheit, kurz abzuschalten. Vor einigen Jahren, da war ich sehr, sehr jung, meine erste Pastoralstelle, habe Angriffe erlebt und ich war sehr beleidigt, wollte mich rechtfertigen. Eine Frau ruft mich an. Kennt ihr schon die Geschichte? Eine Frau ruft mich an und sagt zu mir, ja Willi, halte durch, lass dir das nicht durcheinander bringen. Und so wollte mich ermutigen, ganz, ganz lieb. Und ich höre mir das alles am Telefon an und ich sage, ja, was wollen die Leute von mir? Ich gebe mich doch der Gemeinde hin, ich fege den Hof, ich mache die Buchhaltung, ich mache alle Dienste, was wollt ihr noch von mir? Hab mich rechtfertigt. Und dann habe ich natürlich den klugen Satz gesagt, der Selbstrechtfertigung, ja, natürlich habe ich meine Fehler. Aber natürlich, das andere überwiegt, hallo? Ja, natürlich habe ich meine Fehler. Und in diesem rede ich zu ihr, sage, natürlich habe ich meine Fehler, damals noch so ein Telefon. Und dann höre ich in der Leitung, ja, ich weiß, dass du Fehler hast. Aber, und dann höre ich nicht mehr das Aber. Ich weiß bis heute nicht, was sie danach gesagt hat. Ich weiß nur, dass sie gesagt hat, natürlich hast du Fehler. Und in meinem Kopf, ja, von welchen Fehlern redet sie? Sie versucht mich weiter zu ermutigen, aber ich habe davon nichts mehr gehört. Ich denke, was Fehler? Ich dachte, du rufst mich an, um mich zu ermutigen. Und du sagst, ja, Fehler. Ich habe vor einer, zwei Sekunden ihr gesagt, natürlich habe ich Fehler. In dem Moment, wo sie mir sagt, ich habe Fehler, will ich es nicht wahrhaben. Das ist alles fromme Floskeln. Ja, Herr, vergib uns unsere Sünden. Fromme Floskeln. In der Anonymität und Anonymität. Wenn wir das alles beten, sagen, ja, Herr, wir sind Sünder. Ah, kein Problem, niemand fällt ein Zacken aus der Krone. Ja, wenn alle anderen auch Sünder sind, dann bin ich auch noch davon, dann bin ich gar nicht so schlimm. Herr, ich bin ein Sünder. Laut auszusprechen ist weit, weit, weit schwieriger. Es einzugestehen. Warum? Wir mögen all das sagen, aber wir lügen. Das sind fromme Floskeln. Wir belügen uns selbst und wir belügen die anderen. Wir wollen nicht, dass die anderen uns als so sündig und so schlecht sehen. Also schauen wir, dass wir das alles so ein bisschen hindrehen. Und obwohl wir eigentlich doch vielleicht ein Gespür haben, wisst ihr, was Menschen in der Finsternis machen, die in der Finsternis leben? Das ist ein guter Test. Sie verstecken das permanent. Wenn wir unsere Sünden permanent verstecken, ja, sag's bloß nicht weiter. Nicht erzählen, das ist so ein Geheimnis, so Seelsorgegeheimnis. Das habe ich jetzt dir gesagt, bitte nicht weitererzählen, weil wenn du es alles, dann weiß ja der andere auch über meine Sünde. Oh, wie wird er über mich denken? Alles Finsternis. Ich hasse Finsternis. Ich hasse, wenn Leute zu mir kommen, ich sage es wirklich, sag es bitte nicht weiter, dann erzähl es mir nicht. Denn das ist Finsternis und da, wo Finsternis ist, da hat der Teufel Macht. Und wird das eine gegen das andere immer ausspielen und wird uns gegeneinander ausspielen. Ja, was hat er da gesagt? Ja, war doch bei dem, was haben die geredet? Und so beginnt das Ganze. Entweder ist es so, schaut mal, wenn du im Licht lebst, was wirst du sehen? Du bist ein Sünder. Ehrlich? Ist das wirklich so, was wir glauben? Warum wollen wir dann nicht, dass diese Wahrheit offen wird? Warum wollen wir nicht, dass es niemand weiß? Warum wollen wir es verheimlichen? Warum? Weil wir es nicht zugeben wollen. Weil wir nicht als Sünder darstellen wollen, als Versager. Wie wird man über uns denken? Wie wird man uns behandeln? Ja, nicht so, wie man dann einen Sünder behandeln muss. Darum keine Freiheit, darum keine Freude, darum keine Gewissheit, weil das fehlt. Bevor man Sünden bekennt, das ist die nächste Predigt, das ist der zweite Test, muss der erste überhaupt die Bereitschaft, es anzunehmen. Die Bereitschaft, es zu erkennen. Ich bin ein Sünder. Durch und durch in mir ist nichts Gutes und ich habe kein Recht, mich selbst zu rechtfertigen. Es gibt nichts in mir zu rechtfertigen. Ich verliere. Das ist der erste Schritt. In mir ist nichts Gutes. Von Mutterleib an bin ich verdorben. Ich möchte euch eine Illustration dazu geben. Ein paar Bibeltexte werde ich zitieren, weil sie gut bekannt sind. Ein paar wichtige werde ich mit euch lesen. Wir beginnen mit diesem herrlichen Johannesevangelium. Und wie beginnt es? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir kennen es gut, gell? Und dieses Wort, lesen wir, ist das Licht, richtig? Und dieses Licht ist das Leben, auch das wissen wir. Und wozu kam das Licht und das Leben und das Wort in diese Welt? Mit welcher Funktion? Warum wurde Gott Mensch? Die Bibel sagt, um die Finsternis zu erleuchten. Ich bereite euch ein bisschen auf Weihnachten vor. Nächsten Sonntag ist schon das erste Advent. So schnell? Jesaja 9, ein herrlicher Weihnachtstext. Wie beginnt diese herrliche Verheißung? Das Land, das in der Finsternis liegt, das Land der Heiden, das im Dunkeln liegt, Licht leuchtet auf. Und dann kommt Freude, vollkommene Freude. Es beginnt erstmal mit der Dunkelheit. Jesus kommt, das Licht der Welt kommt, um mit welchem Ziel? Um die Finsternis auszuleuchten. Ich sage es bewusst, nicht nur erleuchten, auszuleuchten. Mir in einem Scheinwerfer die letzten Ecken auszuleuchten, damit man nichts verstecken kann, damit alles offenbar wird, damit alles sichtbar wird. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, das schlagen wir auf. Nicht 1. Johannes, Johannes. Johannesevangelium, schnell zum Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 1. Vers 9, schaut mal, was da steht. Ihr kennt es, ich lese aber das. Das war das wahrhaftige Licht, es ist die Rede von Jesus, das in die Welt kommend jeden Mensch erleuchtet. Was bedeutet das? Nicht ihm eine Erleuchtung schenken, wo er sagt, bin ich jetzt aber intelligent. Oh, ich weiß jetzt alles. Erleuchtet, um ihn auszuleuchten, alles in seinem Leben aufzudecken, alles in seinem Leben offen zu legen. Jetzt meine Frage, wie reagiert der Mensch darauf, wenn das Licht kommt? Wie reagieren wir darauf, wenn wir schmutzig sind und auf einmal man es sieht? Was macht man? Man baut sich Kleider, man versteckt, man sucht Büsche, man geht in die Finsternis. Warum? Weil dort sieht man es nicht. Man versteckt sich. Das Licht kommt. Schaut mal mit mir Vers 5 im gleichen Kapitel. Gute Verse, gut bekannte Verse, lohnt sich das genauer anzuschauen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wissen wir, was das bedeutet? Das Licht scheint in die Finsternis. Darum kam Jesus in die Welt, jeden Menschen zu erleuchten, auszuleuchten. Es scheint eben in die Finsternis der Welt, in die Finsternis meines Lebens, das heißt meines verkehrten Lebens in Sünden und Begierden. Dieses Licht kommt. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Zwei Gedanken, nur ganz kurz dazu. Was bedeutet nicht erfasst? Das eine ist, es kann es nicht sehen. Aber ich will es so weit gehen, es kann es nicht ertragen. In mancher Elberfelder Übersetzung oder anderen Übersetzungen findet ihr in der Fußnote sogar einen anderen Begriff dafür. Was bedeutet nicht erfasst? Man kann übersetzen, überwältigt. Ich möchte das versuchen zu erklären. Das Licht leuchtet. Was macht es mit dem Menschen, wenn das Licht Gottes kommt und ihn so offenbart, wie es ist? Wird es mögen? Wird es lieben? Sagt, juhu, jetzt sehe ich endlich, wie ich bin. Er wird dieses Licht erstmal hassen. Er wird nicht wollen, dass das alles aufgedeckt wird. Also was wird er tun? Er wird versuchen, dieses Licht zu überwältigen. Er wird versuchen, dieses Licht fortzuschaffen, aus der Mitte weg. Es darf nicht leuchten. Jesus musste weg. Dieses Licht musste sterben. Dieses Licht sollte nicht leuchten. Und wenn, dann soll es vielleicht irgendwo anders sein, nur nicht, wo ich bin. Denn wenn ich da bin und dieses Licht da ist, sehe ich permanent, wer ich bin. Ich will mich nicht sehen, wie ich bin. Ich will mich sehen, wie ich gerne wäre. Ich habe mein eigenes Bild von mir. Habt ihr euch darüber nachgedacht, ob eure Selbstwahrnehmung die gleiche ist wie Fremdwahrnehmung? Wenn ich darüber nachdenke, dann wäre ich depressiv. Ich bin mir sicher, dass meine Fremdwahrnehmung, ich erschrecke manchmal, ich denke, ich habe so Vorstellungen, wie meine Kinder mich sehen. Und dann gibt es Momente, merke ich, die sehen mich nicht so, wie ich denke. Das ist zerschmetternd. Ich dachte, ich bin voll so und so. Und dann sagen sie, Papa, nee. Na, alles klar. Was macht man also? Entweder man stellt sich diesem Licht, und das machen die meisten nicht. Sie wollen in die Finsternis, sie wollen es verstecken. Und nicht nur verstecken, sie wollen dieses Licht weghaben. Sie wollen dieses Licht nicht haben. Darum haben sie Jesus getötet. Er sollte nicht leuchten in dieser Welt, denn dann würden sie ja alle ihre Sünde offenbar werden. Denn er erleuchtet jeden Menschen. Jeden Menschen. Also wollen sie ihn fortschaffen. Geht mal mit mir, beziehungsweise ein ganz kurzer Gedanke, also ist dieses nicht erfasst, schaut mal, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was bedeutet das? Nicht nur, dass sie es nicht erkannt hat, ja, das ist auch. Sie konnten es nicht wegschaffen. Sie könnten es nicht fassen, sie wollten es fassen und umbringen, vom Felsen runterstürzen. Und er ging einfach mittendurch. Sie wollten es am Kreuz töten und er stand wieder auf. Das meint es, sie haben es nicht erfasst. Das Finsternis konnte das Licht nicht auslöschen. Das ist, was Johannes sagt. Und dann erklärt er ab Vers 6, wie das Ganze passiert ist. Wie sie versucht haben, dieses Licht zu fassen und wegzuschaffen und wie sie es eben nicht geschafft haben. Sie konnten es nicht überwältigen. Warum? Weil sie es nicht erkannt haben als das, was es ist. Sie haben nicht erkannt, warum es gut ist, warum es notwendig ist und was es mit diesem Licht auf sich hat und was Gutes dieses Licht mit sich bringt. Sie haben nicht verstanden, dass sie dieses Licht brauchen. Darum haben sie es weggeschafft. Lass mich an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen, wirklich nur ganz kurz. Was ist eine gute Anwendung für uns? Nein, zuerst Kapitel 3 und dann der Exkurs. Der baut nämlich darauf auf, laut meinem Skript. Kapitel 3. Lass mich ab Vers 18 euch etwas vorlesen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an ihn nicht glaubt, das ist dieses Licht, dieses Wort, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie aus Gott gewirkt sind. Wer also aus sich heraus selbst lebt, wer aus seinen eigenen Werken lebt, wer sogar aus seiner eigenen Gerechtigkeit lebt, aus seiner eigenen Selbstgerechtigkeit lebt. Er wird nie wollen, dass diese Werke geprüft und ans Licht kommen. Denn er weiß ganz genau, das wird nie reichen. Und er versteckt sie alle. Er kommt nicht zum Licht. Er geht nicht dahin. Er weiß, was das Licht mit ihm machen wird. Aber wenn er eine Werke hat, die von Gott gewirkt sind, durch wen? In wem? In Jesus Christus. Der wird Freimütigkeit kommen und wissen, dieses Werk, nämlich das Werk Gottes, wird bestehen. Er muss sich nicht fürchten, dass dieses Werk böse, Sünde, falsch wäre. Also wird er kommen und Leben haben. Einer, der sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott und meidet das Licht, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn er in seinem Leben eigentlich nur ein Ziel hat, seine Begierden auszuleben, weil er denkt, eigentlich sind sie gut, das macht schon Freude, das ist ein Spaß. Schaut mal, ich möchte diesen Test ein bisschen ganz kurz an dieser Stelle verfeinern. Es gibt ganz viele Christen, die bestimmte Dinge nicht tun und bestimmte Dinge tun. Nicht, weil sie erleuchtet sind, nicht aus dem Grund, weil sie im Licht leben, sondern aus dem Grund, ja, das darf ich halt nicht. Ja, warum nicht? Ja, das hat man mir so gesagt. Ja, warum nicht? Das hat halt geschrieben. Ja, warum nicht? In unserer Gemeinde ist es verboten. Warum tust du es nicht? Ja, würdest du es gern tun? Ja, eigentlich schon. Magst du das? Mhm. Findest du es schön? Mhm. Warum machst du es nicht? Darfst nicht. Das ist kein Leben im Licht. Das ist Religion. Das ist Werkegerechtigkeit. Leben im Licht heißt, ich sehe, dass das Sünde ist, ich sehe, dass das verwerflich ist, ich sehe, dass das Gottes, das ist nicht heilig, nicht rein. Und ich kann ja nicht mit Gott leben, wenn ich so bin. Ich will es nicht, weil ich die Hässlichkeit sehe. Mir ist ein Licht aufgegangen, ich kann die Sünde sehen. Ich weiß nicht nur, es ist böse, ich sehe es, dass es böse ist. Es ist ein himmelhoher Unterschied, ob man mir sagt, es ist nicht gut, ob ich verstehe, sehe, dass es nicht gut ist. Wer in Gott ist und Gott in ihm ist, wer im Licht wandelt, er wird sehen, dass das nicht gut ist. Er wird nicht nur wissen, davon hören, sagen, dass das nicht gut ist. Das ist ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied. Das eine ist Religion, Religiosität, Werksgerechtigkeit. Das andere ein Leben im Licht, Leben, ewiges Leben, Leben in der Gemeinschaft, in der wahren Gemeinschaft mit Gott. Jetzt ganz kurz zu diesem Exkurs. Wisst ihr, warum viele Menschen, sogenannte Christen, Gemeinde verlassen und nie wieder kommen? Warum viele, die sich Christen nennen und sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, sagen, ich kann meinen Glauben alleine leben, ich brauche niemanden. Ich kann das privat für mich leben. Wisst ihr, warum viele, die von sich behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, keine Lust haben, Bibel zu lesen, kein Verlangen danach haben oder bewusst nicht lesen, nicht wollen? Wisst ihr, warum viele von denen, die behaupten, Gemeinschaft mit Gott haben, kein Anliegen haben zu beten? Die Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wisst ihr, warum diese viele, die behaupten, mit Gott Gemeinschaft haben, keine Gemeinschaft der Gläubigen aufsuchen? Ich sage euch warum, weil sie Licht hassen. Sie hassen das Licht. Weil sie von ihrem Gewissen her sich permanent überführt fühlen. Sie kommen nicht zum Licht. Aus welchem Grund? Sie wollen nicht, dass ihre bösen Werke offengelegt werden. Aber wenn sie anfangen, die Bibel zu lesen, was passiert? Da kommt Licht. Aber ich will nicht, dass das Licht kommt, weil dann merke ich ja, okay, das ist nicht gut, das ist nicht okay, das darf ich nicht tun. Will ich nicht wissen. Ich will mein Leben weiterleben. Also statt, dass ich die Sünde lasse, was mache ich? Ich schaffe das Licht weg. Wie kann ich mit Gott reden, mit dem reden, wenn ich weiß jedes Mal, ich komme ins Licht. Also bevor der Geist mich in meinem Gebet überführt und sagt, das ist nicht okay, rede ich doch einfach nicht mal mit ihm. Wenn ich in die Gemeinschaft der Gläubigen komme, fühle ich mich permanent als Sünder. Ah, weil das sind so Religiöse. Und da beginnt die Lügerei. Ich kann alleine leben. Ich kann meinen Glauben alleine. Ich brauche nicht so viel Wort Gottes lesen. Ich brauche gar nicht die Bibelstunden, die Predigtdienste. Mir reicht eine oder so. Da beginnen die Lügen. Die Selbstrechtfertigung, Selbsterklärung. Ich brauche das alles nicht. Ich komme allein klar. Mein Gebetsleben ist einfach so, wenn ich so an Gott denke, dann reicht es ja auch schon. Man rechtfertigt und belügt, nicht nur sich selbst, belügt die anderen. Dann sagt man, in dieser Gemeinde sind alle so scheinheilig. Man kommt nicht, warum? Ja, die gucken mich immer dann so an. Und die reden dann, verurteilen mich. Niemand sagt was, niemand guckt. Aber diese Personen denken, alle sagen und alle gucken. Warum? Nicht, weil die Personen reden oder gucken, weil man selber das denkt. Ach, der hat mich heute bestimmt aus diesem Grund so angesprochen. Er hat aus diesem Grund bestimmt mich gefragt. Ich mache jetzt banal, ganz, weil ich habe einige Brüder hier, die diesen Dienst gut und treu tun. Dann rufen sie an und sagen, hey, du warst schon so lange nicht im Gottesdienst. Der kontrolliert mich. Statt zu sagen, oh Mann, da ist jemand da, der hat mich vermisst. Oh, ich danke dir. Du wirst mich kontrollieren. Und dann, ich bin da, für 3 Monate nicht mehr da. Mein Dienst abgetan. Man kommt rein, ich gehe nicht in diese Gemeinde, weil alle gucken mich an, weil jeder weiß bestimmt, was ich tue. Also meidet man die Gemeinschaft. Nicht, ich sage so, 99,99% weiß niemand etwas davon. Aber man sitzt da und man denkt, alle wissen es. Oder? Und heute gucken alle nur auf mich. Sie sehen das auf meiner Stirn geschrieben. Unzucht, Habsucht, Hochmut. Nein, sie wissen davon nichts. Aber in diesem Licht fühle ich mich bloßgestellt. Darum meiden viele. Darum heißen sie, und sie haben uns verlassen, weil sie nie welche von uns waren. Sie hassen das Licht. Und jetzt muss man das ja rechtfertigen, oder? Also erfindet man Lügen. Darum sagt Johannes, wer sagt, hat Gemeinschaft mit Gott, wandelt in Finsternis, er lügt. Er findet Haufen Lügen, um das zu rechtfertigen, warum er heute nicht in die Gemeinde will. Warum heute keine Zeit für Bibel lesen hat. warum keine Zeit für Gebet hat. Der wahre Grund aber, er will nicht ins Licht. Das ist der wahre Grund. Das ist kein christliches Leben. Man kann behaupten, man lebt im Licht. Aber wenn man permanent das Licht hasst und meidet, ist man ein Lügner. Man ist einfach ein Lügner. Lass mich zum Positiven kommen. Gehen wir zurück. Bevor in der Zeit ihr blättert, erinnere ich euch an eine herrliche Begebenheit von Jesus Christus. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, über diesen Text nicht nur zu reden, sondern ihn euch vorzulesen. Ist das okay? Weil wir kennen ihn alle. Ihr kennt die Geschichte vom Pharisäer und dem Zöllner? Alle wissen, wenn ich das sage. Aber ich habe gedacht, wir wissen alle diesen Text, aber dieser Text wird selten gelesen und ich würde gerne heute ihn lesen. Lukas, jetzt habt ihr erst einen Johannesbrief, gell? Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Lesezeichen vom Nachbarn nehmen und reinlegen und dann Lukas Evangelium Kapitel 18 aufschlagen. Lass mich das kurz lesen, ohne groß zu kommentieren, nur vielleicht ein, zwei Sachen hinweisen. Lukas Evangelium Kapitel 18 ab Vers 9. Ich lese euch das vor. Er sprach auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien über und die übrigen verachteten. Dieses Gleichnis. Allein die Einleitung hat es in sich, oder? Er sprach ein Gleichnis, um denen etwas zu zeigen, die sich selbst als gerecht darstellten. Und sagen, ich bin okay, aber ich bin ja nur deswegen okay, weil die anderen nicht okay sind. Deswegen, genau diesen Punkt wollte er aufzeigen. Was bedeutet, ein Selbstgerechter zu sein? Und was bedeutet, ein wahrhaft Gerechter vor Gott zu sein? Und in der Religion und in dem Judentum und überhaupt in der Religiosität ist das komplett andersrum, wie wir uns vorstellen. Schaut mal, ich lese Vers 7. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, ein Bild für einen sehr religiösen, frommen, gottesfürchtigen Menschen, der behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Also ein Pharisäer. Und der andere ein Zöllner, ein Bild für einen Sünder, der ganz genau weiß, er ist ein Sünder. Niemand will mit ihm Gemeinschaft haben, zumindest keine von den Religiösen. Nur die Heiden, nur die Bösen. Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würden wir von Wortlaut niemand so beten, aber wisst ihr, wie oft wir so denken? Oh, ich bin so froh, dass ich nicht so wie der da bin. Ich habe nicht seine Probleme, nicht sein Aussehen, nicht seine Familie, nicht seinen Charakter, nicht seinen Lohn. Hey, ich bin froh. Schaut mal, der Pharisäer stand da, betete bei sich selbst, so bei sich selbst. Gott, der Herr hört's. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wieder dieser Zöllner. Das bin ich alles nicht. Die, das sind sie, ich nicht. Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also, ich tue meine Pflicht. Nach dem Gesetz, ich mache alles, was notwendig ist. Vers 13. Der Zöllner aber stand weit ab. Er traute sich nicht mal nahe zu kommen, zu nähern, weil er wusste, wer er ist. Er stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. Er hat sich nicht getraut, denn er wusste, wer Gott ist, wie er ist, ist Licht. Er weiß, wer er ist, ein Sünder. Sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Das hat er gebetet. Gott, sei mir Sünder gnädig. Was glaubt ihr, wer steht im Licht Gottes und wer nicht? Wer wandelt im Licht, wer in der Finsternis? Der eine ist verfinstert am Verstand und denkt, er ist recht gerecht. Der andere ist er erleuchtet am Verstand und er sieht sich als Sünder. Jetzt schaut mal die herrliche Aussage unseres Herrn Jesus Christus, Vers 14. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich war so dankbar über Jakobus 4 heute. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Der eine sagt, ich weiß, wer ich bin. Der andere sagt, ich weiß auch, wer ich bin. Der andere sagt, ich bin gerecht. Der andere sagt, ich bin nicht gerecht. Der sagt, ich bin nicht gerecht, wird gerecht gesprochen. Der eine sagt, ich bin gerecht, wird als ungerecht dargestellt. Wandeln im Licht bedeutet in erster Linie erkennen, wer man ist. Lass mit mir doch jetzt schnell 1. Johannesbrief. Versteht ihr, warum wir nicht alle Tests auf einmal machen müssen? Oder können, besser gesagt. 1. Johannesbrief, Vers 7 noch. Ich werde jetzt nur kurz etwas sagen. Wenn ich wüsste, ich würde nie wieder bei euch predigen, bei uns hier predigen. Bei uns, nicht bei euch, bei uns. Predigen, dann würde ich mich schuldig machen. Aber ich weiß, ich werde weiter predigen, weiß ich, dass ich diese Wahrheit vertiefen werde. Schaut mal, jetzt haben wir in Vers 7, ich lese ihn vor. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Was für ein herrlicher Vers. Der Test ist, hast du dich als Sünder erkannt? Der erste, wichtigste Test ist, weißt du, dass bist du im Licht Gottes? Hast du aufgehört, dich selbst zu rechtfertigen? Hast du aufgehört, deine Sünden zu verheimlichen? Hast du aufgehört, die Sünden zu erklären? Wenn ja, dann bist du im Licht. Wenn du das nicht getan hast, bist du noch nicht im Licht. Aber wenn du im Licht bist, dann wird es Folgendes sein. Wer aber im Licht wandelt, wie Gott im Licht ist, also wer mit Gott Gemeinschaft hat, heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, also in diesem Licht permanent leben, haben wir Gemeinschaft untereinander. Ganz kurz, mit wem? Was bedeutet, haben wir Gemeinschaft untereinander? Untereinander hier? Das ist die Folge. Darum geht es nicht. Mit wem haben wir dann Gemeinschaft? Mit Gott. Denn das ist der ganze Kontext. Er beginnt und sagt, wir wollen, Kapitel 1, Vers 3, dass ihr die gleiche Gemeinschaft, die wir haben, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber leben in der Finsternis, haben wir keine Gemeinschaft. Wenn wir aber im Licht, wenn wir ins Licht uns stellen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, nämlich wer? Gott und du. Wenn wir uns ins Licht stellen, haben wir Gemeinschaft mit Gott. In der Finsternis gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Sie gibt es nur im Licht. Und jetzt sagst du, aber das ist doch ein Paradox. Hast du nicht permanent gesagt, dass Gott Licht ist, oder? Hast du nicht gesagt, dass Licht und Finsternis nicht zusammen sind? Aber wenn ich mich doch ins Licht stelle, was passiert mit mir? Ich sehe doch permanent, dass ich Sünde habe. Aber Sünde ist Unreinheit, Unreinheit ist nicht Heiligkeit. Wie kann ich dann mit Gott Gemeinschaft haben, wenn ich ins Licht gehe und das Licht leuchtet mich aus und ich merke, ich bin ein Sünder? Dann gibt es doch keine Gemeinschaft. Doch, wisst ihr wie? Das Blut Jesu Christi reinigt mich von aller Sünde. Wisst ihr, was bedeutet, ins Licht Jesu zu kommen? Es geschieht das Erste. Es leuchtet dich aus und zeigt, du bist ein Sünder. Aber das Licht leuchtet ja weiter, weil dieses Licht, das deine Sünden aufzeigt, wisst ihr, was er auch aufzeigt? Den Weg, wie du frei und rein von diesen Sünden wirst. Denn darum ist der Sohn in diese Welt gekommen, um uns zu erleuchten. Warum? Nicht nur unsere Sünden aufzuzeigen, sondern der Weg der Gerechtigkeit uns offenbaren. Uns aufzuzeigen, wie wir von diesen Sünden gereinigt werden. Wer also ins Licht Gottes tritt, wird zwei Dinge erleben. Das Erste, er wird eine Sündenerkenntnis bekommen. Und das Zweite, er wird eine Sündenvergebung, eine Heilserkenntnis bekommen. Das Erste, er empfindet sich als Sünder. Das wird Gott ihm offenbaren. Und das Zweite, er wird ihm den Weg der Rettung offenbaren in seinem Sohn. Und dann bekommt er eine Heilserkenntnis. Ein völliges Verständnis der Vergebung welcher Sünden. Guckt mir mit mir rein. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von so mancherlei Sünden. So ein paar Sünden. Sünden, die ich bekannt habe. Die ich nicht bekannt habe, nicht. von jeder Sünde. Ist das nicht ein Evangelium? Ich will es so formulieren, wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott, aber hast keine Erkenntnis darüber, dass dir alle Sünden vergeben sind, bist du nicht im Licht. Denn das ist das Licht, in die Welt kommen, jeden Menschen erleuchten. Nicht nur die Sünde zu offenbaren, sondern den Weg der Rettung offenbaren. Wenn du sagst, ja, okay, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, aber einen anderen Weg der Vergebung der Sünden suchst, dann bist du nicht im Licht. So bist du weiterhin in der Finsternis. Liebe Geschwister, ich schließe so mit ein paar Verheißungen. Dieses Thema, diese Wahrheit wird jetzt in der zweiten Frage vertieft und erklärt. Deswegen in zwei Wochen, in einer Woche, also einen Sonntag nicht und dann wieder, gucken wir uns diese zweite Frage an. Ich möchte euch anhand von zwei Stellen etwas Herrliches zeigen. Und dann ist gut. Apostelgeschichte 26. Ich möchte euch kurz zeigen, was dieses Licht macht. Und was bedeutet, im Licht zu leben? Was bedeutet, im Licht zu leben? Apostelgeschichte, ich bin in der Matthäus-Evangelium. Apostelgeschichte 26, ab Vers 17. Ich lese euch vor. Ich werde dich hinausnehmen, Paulus, es ist Jesu Zeugnis an den Apostel Paulus. Ich werde dich hinausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich senden werde, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt werden. Das bedeutet ein Leben im Licht. Eine Bekehrung aus der Finsternis ins Licht, das heißt Erkenntnis bekommen, Verständnis über meine Sünde und Verständnis über das Werk der Erlösung zu bekommen. Zu verstehen, dass ich frei bin von der Macht des Satans. Ich bin und lebe nicht mehr in seinem Machtbereich der Finsternis. Ich bin ein Kind des Lichts. Schaut mal, Bekehrung bedeutet, du wirst ein Kind des Lichts. Du bist es, nicht du wirst es. Entweder hast du Gemeinschaft mit Gott, dann hast du ewiges Leben und du hast Licht oder du hast es nicht. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin so ein Schattenwandler. Du kannst nicht sagen, ich bin so im Übergang. Entweder bist du im Licht oder du bist in der Finsternis. Letzte Stelle, Epheserbrief, Kapitel 5. Herrlicher Abschnitt. Ich weiß, dass ich das fast zu jedem sage, aber es ist so. Es ist einfach ein herrlicher Abschnitt. Epheserbrief, kommt vor mir Philipper. Kapitel 5, lasst mich euch vorlesen. Er beschreibt ein Leben in der Finsternis, und zwar ab Vers 3. Was bedeutet ein Leben der Finsternis? Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Also wer so lebt, lebt nicht im Licht. Dann geht's weiter. Auch Unanständigkeit, albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht geziemen, stattdessen Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, das heißt im Licht sein, dass kein Unzüchtiger und kein Unreiner und kein Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat an dem Reich des Christen Gottes. Das ist einer, der in dieser Finsternis lebt, der das nicht als Sünde erkennt, der das nicht als gottfeindlich und unheilig erkennt. Wer sagt, das ist doch nicht schlimm, so Sex vor der Ehe, wo ist das Problem? Fremdgehen, wo ist das Problem? Ich sehe das nicht so schlimm. Schlecht reden, wo ist das Problem? Lästern, wo ist das Problem? Falsches Zeugnis ausleben, hallo, machen doch alle. Wer das nicht sieht, dass das sich nicht geziemt, er ist nicht im Licht, er ist in der Finsternis. Jetzt Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Sünde des Ungehorsams. Menschen, die in dieser Finsternis leben, die werden gerichtet. Das ist ernst. Und jetzt schaut man Vers 7. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, macht nicht das Gleiche. So leben Menschen in der Finsternis. Wie leben aber Menschen im Licht? Sind wir oder sind wir nicht? Jetzt schaut mal Vers 8, so gut. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wer in Jesus Christus ist und in wem Jesus Christus ist, wisst ihr, was er ist? Er ist Licht. Ich habe gehofft, dass ein bisschen mehr Lächeln in eure Gesichter kommt, wenn ich das so sage, so mit Spannung aufgebaut. Jeder von euch, wenn er in Christus ist, er ist Licht, nicht wird Licht, bekommt Licht, er ist Licht. Wisst ihr warum? Gott ist Licht, das ist sein Wesen. Wer in Gott ist, wisst ihr, was er auch ist? Er ist Licht, gar keine Finsternis. Wie ist das möglich? Durch das Blut Jesu Christi. Alle Sünden abgedeckt. Alle Sünden gereinigt für allemal. Heilig in Christus. Licht in Christus. Was bedeutet das? Vers 8. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Ungerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Oh, das machen wir nicht, gell? Müssen wir alles schön heimlich halten. Ich habe darüber nachgedacht. Wann hatten wir das Erleben, dass jemand nach vorne gegangen ist, liebe Geschwister, ich muss euch etwas bekennen, vor Gott. Das war nicht gut. Wenn wir von Zeugnissen erzählen, von was erzählen wir dann? Ist es etwas, das zu unserer Gemeinde geistlichen Kultur gehört, dass Finsternis ans Licht gebracht wird? Oder bloß nicht? Es macht mir nicht. Ich möchte keine Seelenstripsis haben. Das ist nicht, was ich damit meine. Aber grundsätzlich ist es etwas, was wir sagen, wir verstehen, Finsternis muss aufgedeckt werden. Böse Werke muss ans Licht gebracht werden. Oder sagen wir, nein, jede für sich, Privatangelegenheit. Ich habe mich erinnert an eine Gebeterin. Wann haben wir Gebetsgemeinschaft gehabt und jemand hat wirklich ehrlich Sünden bekannt? Vers 10 nochmal. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was ist dem Herrn wohlgefällig? Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbart. Denn alles, was offenbart ist, ist Licht. Ich erwarte nicht und ich verlange von euch nicht, dass ihr euch gegenseitig jetzt bloßstellt. Das ist nicht, was ich möchte. Was ich erwarte, dass du dich selbst bloßstellst. Dass du dich nicht versteckst, nicht verheimlichst, dich rechtfertigst, dich selbst gerecht sprichst. Oder deine Sünden, dein falsches Vergehen, niemand wissen, ich habe es geklärt. Es geht, ob du dich selbst belügst oder nicht, und zwar vor Gott. Du sagst, du wandelst mit Gott. Du sagst, du lebst im Licht. Dann leb vor ihm im Licht und versteck nicht deine Sünden vor ihm. Verheimliche sie nicht, rechtfertige sie nicht, sei ehrlich vor Gott. Wenn er dir aufs Herz sagt und sei vor Menschen ehrlich, dann sei ehrlich. Aber hier geht es darum, mit ihm zu wandeln, bedeutet vor Gott nichts verschönigen, vor Gott nichts verheimlichen, ehrlich sein. Ich habe ein Problem, Jesus, mein Fleisch. Darum brauche ich dich. Ich bin ein Sünder durch und durch. Darum brauche ich dein Blut für jede einzelne Tat. Liebe Geschwister, das ist Wandeln im Licht. Im Licht wandeln bedeutet nicht sündlos sein. Im Licht wandeln bedeutet im Licht des Evangeliums des Sohnes Gottes leben, in der Vergebung deiner Schuld durch sein Blut. Das ist im Licht wandeln. Amen.